Hier ist Radio Duisburg.
Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
Tag zusammen, der Fluch ist gebrochen. Wir sind's nicht schuld. Streifendienst 1902 ist nicht schuld, dass der MSV Duisburg in aller Regelmäßigkeit in letzter Zeit verloren hat. Tim Gieske, hallo.
Hallo Nils.
Ist das nicht schön? Wir haben ja schon überlegt, ob wir die Geschichte hier abbrechen, wenn der MSV Duisburg nicht bald gewinnt. Weil es war so, seitdem es den Podcast gibt, hat der MSV nur verloren. Und jetzt endlich der Sieg gegen den Halleschen FC.
Ja, Mensch. Wir hätten es echt beinahe eingestanzt. Also zwei oder drei Niederlagen und ich hätte es nicht mehr verkraftet, das hier zu machen. Dann hättest du mich mit deinem Aberglauben tatsächlich angesteckt.
Siehste? Ja. Und ey, ganz ehrlich, das ist bei mir, das sind echte Überlegungen, die ich so hab, ne, wenn ich auf dem Weg zum Stadion bin. Was ist, wenn wir, haben wir den Fußballgott verärgert? Haben wir irgendwie Mist erzählt oder so? Also mit Sicherheit haben wir schon Mist erzählt, aber war es so viel, dass es sogar die Göttlichkeit des Fußballs erreicht hat? Aber offensichtlich ist uns der Fußballgott zumindest für den Moment wieder gewogen. 1:0 gegen den Halleschen FC. Wir beide natürlich wie immer bei Heimspielen in der Fankurve unten im Steher Block I. Und ich muss sagen, grundsätzlich fand ich dieses Spiel sehr entspannt. Ich hatte fast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Hallenser irgendwie wirklich sehr gefährlich werden könnten. Es gab da einmal diesen Lattenschuss kurz vor der Halbzeitpause. Das war ein entspannter Fußball Nachmittag für mich insgesamt. Wie ging's dir?
Ja, teils, teils. Ich gebe dir recht, dass Halle nicht in die Situation gekommen ist, um uns wirklich letzten Endes gefährlich zu werden. Aber es war ja so ein krasses Zweikampfspiel eigentlich. Kein Spiel, wo wir jetzt klare Chancen auf beiden Seiten hatten. Trotzdem fand ich, dass es Situationen im Spiel gab, wo wir hätten weiter die Führung ausbauen können, aber auch Halle sicherlich mal zum Ausgleich hätte kommen können, weil wir nicht konsequent genug wieder mal im Abschluss waren letzten Endes.
Ne? Aber wir haben Abschlüsse gehabt.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist, glaube ich, der Unterschied gerade zum Fairspiel. Ich glaube, Oberhausen kann man so ein bisschen in Klammern setzen. Das war so ein ganz eigenes Ding. Aber wenn wir jetzt nur den Ligabetrieb uns anschauen, dann siehst du, da waren teilweise so Kullerbälle dabei. Das sind alles Bälle, die aufs Tor gegangen sind dann letztendlich. Dann siehst du, wir sind zu Abschlüssen gekommen und es war halt wieder eine Malocher-Partie. Das ist ja häufig bei so zweikampfbetonten Spielen. Da wird dann halt viel geackert. Ja. Viele Hoffnungsschimmer auch tatsächlich. Also erstmal die Rückkehr von Sebastian May. Wir haben den hier ja schon in den Himmel gelobt, aber sag mir gerne, wie du dazu denkst. Dieser Mann ist enorm wichtig. Nicht nur von der Körpersprache her, ja, brauchst du nicht drüber diskutieren, sondern auch, weil er es einfach kann. Der ist halt einfach ein Abwehrchef.
Wir haben ja eine sehr interessante Aufstellung jetzt gehabt. Da waren wir ja auch. Bevor wir jetzt Mai eine Statue bauen, müssen wir ja ganz kurz sagen, wir hatten ja gesagt, vor dem letzten Spiel, gut, was wird Ziegner verändern? Ziegner hatte ja Änderungen angesprochen.
Der wird auf jeden Fall Viererkette spielen.
Ja, aber genau, wir haben gesagt, da ist dieses mit dem Mistreden, der Viererkette und Fleckstein. Weit gefehlt. Wir hatten dann eine Dreierkette mit Kölle und Bitter und Mai. Und Mai hat quasi, ja, für zwei gespielt, wenn man so will. Der hat dann wirklich alles vor dem Fünfer weggeräumt, sodass sich Kölle und Bitter immer wieder auch auf das Ankurbeln des Spiels konzentrieren konnten. Unglaublich. Ja. Ne? Und dann davor mit Mogultai und Adjani dann nochmal zwei, ja, eher defensiv denkendere Jungs, aber trotzdem Leute, die sich dann eher darauf besonnen haben, die zweiten Bälle zu sichern. Mit diesem sehr kompakten Mittelfeld, mit dem Zehner hinter den zwei Spitzen und den Sechsern.
Ist schon ein Schlitzohr, Thorsten Ziegen. Und das meine ich im absolut positiven Sinne. Ja. Ne? Also dahin zu gehen und sich da nicht in die Karten schauen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir da eine Überraschung gesehen haben.
Dass er uns aufs Glatteis führt.
Und das, ey, ganz ehrlich, ich finde das total legitim. Das ist doch auch, ich finde es auch strategisch schlau. Ne? Ich meine, es wird doch bestimmt viele Leute beim Gegner immer jeweils geben, die auch mal reingucken, hör mal, was passiert denn in der Pressekonferenz des anstehenden Gegners, des anstehenden Spiels, weißt du?
Ja.
Und wenn du dann so Nummern machst und dein Gegner sich schon in Sicherheit wähnt, ich find's legitim. Aber lass uns noch ein bisschen über Halle reden. Insgesamt ja nur ein 1:0. Also wenn du jetzt meckern willst, dann kannst du über Chancenverwertung reden. Ne? Das ist auch ein bisschen häufiger hätte klingeln können. Gleichzeitig haben wir wieder Standards für uns entdeckt. Also Standards, auch wenn wir jetzt eine Flaute hatten, bleiben offensichtlich das Mittel der Wahl. Ja, und zum Kopfballtor von Marvin Bakkerlords kann ich eigentlich aus dem Stadion gar nicht kommentieren. Denn, und das ist eine gute Sache, ich erkläre sofort warum, ich war auf Toilette. Erzähl du, wie es zum Tor gekommen ist.
Es war eine Ecke tatsächlich und am ersten Pfosten steigt Bakker dann hoch, setzt sich durch, köpft ihn ein.
Schönes Ding, ich hab's dann halt natürlich erst nachträglich gesehen in der Zusammenfassung auf YouTube. Warum ist es eine gute Sache, dass ich auf Toilette war, wenn das Tor gefallen ist? Da war noch ein Typ mit mir im Klo und wir gucken uns nur an. Also wir hören dann natürlich den Jubel, jeder kennt das. Ja, und du bist so, ja, na klar. Aber das ist eine gute Sache, weil in den vergangenen Partien war es immer so, ich bin auf Toilette gegangen, wir haben ein Gegentor gefressen. Also immer, wirklich, ja. Zuverlässig, Nils geht auf Klo, der MSV Duisburg kassiert eins. Und ich hatte natürlich wieder Schiss. Ne, dann gehst du natürlich, oh, jetzt geh ich schnell auf Klo. Kurz vor der, wann ist das Tor nochmal gefallen? 65. Minute. Es geht nicht mehr anders. Ich muss jetzt mal ganz schnell auf Toilette und ich habe mich echt beeilt. Ne? Und spätestens als ich dann den Jubel gehört habe, konnte ich mich entspannen, denn auch dieser seltsame Blitz ist jetzt gebrochen.
Wollte gerade sagen, ne? Das ist jetzt, hat sich jetzt wieder ausgeglichen, das Karma. Ne?
Ja. Ist auch, kann von mir aus auch, ganz ehrlich, wenn der MSV gewinnt, kann dann auch so weitergehen. Verpasse ich auch mal gerne das ein oder andere Tor. Insgesamt, und das hat auch Thorsten Ziegner gesagt, ein verdienter Sieg für den MSV.
Sehe ich genauso. Also wir haben einfach es geschafft, uns in den Zweikämpfen letzten Endes mehr und besser durchzusetzen. Und dazu muss man auch sagen, um es auf die andere Seite so ein bisschen oder auf die andere Seite so ein bisschen zu schauen, Halle hat sehr viel auf Sicherheit gespielt. Ne? Wenn Halle es mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann geschafft hätte, uns dann quasi auseinanderzuziehen. Wir haben ja sehr, sehr kompakt gestanden. Wenn Halle das ausgenutzt hätte, dass wir eben mit zwei offensiven Außenverteidigern in der Dreierkette spielen, mit nur einem etatmäßigen Innenverteidiger, das hätte man vielleicht auch ausnutzen können. Hm. Hat Halle aber nicht getan. Und ich glaube, das war auch Teil des Schlachtplans von Ziegner, dass er genau darauf gesetzt hat, dass Halle lieber auf Sicherheit spielt und lieber versucht, viele Leute hinter den Ball zu bekommen. Und gesagt hat, dann kann man dieses Risiko eingehen. Also wie gesagt, das soll jetzt gar nicht heißen, der MSV hat da geringeren Anteil dran, als Halle scheiße gespielt hat. Sondern das muss man auch Ziegner anrechnen. Der hat da gepokert, aber er hat seine Karten richtig ausgespielt.
Ja, ich meine, man kann so ein Zwischenfazit ziehen. Es gab ja auch kritische Stimmen durchaus in MSV-Fankreisen, als Thorsten Ziegner gekommen ist. War ja jetzt bei Würzburg nicht gerade erfolgreich. Ich glaube, der hatte einen Punktestand unter 1, ne, am Ende.
Ich glaube, ja.
Also wirklich, wirklich krachend gescheitert. So, dein Zwischenfazit, wie bewertest du Thorsten Ziegner jetzt?
Das ist natürlich...
Nach 10 Spielen?
Ich sehe es so, dass es Ziegner zumindest geschafft hat, eigentlich trotz der letzten Spiele, und das mag jetzt für manche Leute auch ein bisschen komisch klingen, weil wir ja zuletzt auch ziemlich häufig auf den Sack gekriegt haben, er hat es geschafft, dass wir unser Gegentorkonto tatsächlich zu drücken. Er hat es tatsächlich geschafft, uns stabiler zu machen, auch wenn wir auch jetzt häufig darüber geredet haben, dass es immer wieder diesen einen Gegentreffer gibt. Ne?
Aber wir haben eine positive Tordifferenz.
Wir haben eine positive Tordifferenz. Der Mann ist, wie gesagt, kein Regenmacher. Wir hatten, wenn man das an die letzte Saison denkt, unter Schmidt und auch davor unter Dotschev, da gab es dann immer wieder diese Flutspiele, wo dann alle Schleusentore geöffnet wurden und der MSV sich einen nach dem anderen gefangen hat.
Ja.
Das sehe ich unter, jetzt mal ausgenommen von München, wo aber auch ein Schlachtplan da war, der einfach früh über den Haufen geworfen wurde durch das frühe Gegentor. Dann kann das mal so passieren. Aber in letzten Endes würde ich halt sagen, wenn du mich jetzt nach einer Bilanz nach 10 Spielen fragst, in dieser Saison, Ziegner gefällt mir gut. Es ist natürlich auch immer eine persönliche Komponente. Hier MSV-Fans leben ja auch immer vom Gefühl.
Schon,
und, ja. Und gefühlt habe ich bei Ziegner eigentlich, ja, gute Vibes, um es mal so zu sagen.
Er strahlt aus und ich habe auch... ich will Pavel Dotschev jetzt nicht schlecht reden. Nein. Ich habe aber das Gefühl, bei Pavel Dotschev einige Male gehabt, gut, ich habe, als ich die MSV-Doku gesehen habe, der kann ja wohl emotional werden, muss man sagen. Hatte ich auf dem Platz und auch in Pressekonferenzen nie so das Gefühl. Der war immer so nüchtern abgelehnt. Und Thorsten Ziegner, das klingt komisch, dass ich das so sage, der hat mir gefallen, als der richtig angepisst nach Oberhausen war.
Ja. Ne?
Da war er richtig emotional. Natürlich solltest du nicht immer komplett austicken, jederzeit eine gewisse Sachlichkeit als Chefcoach steht dir bestimmt gut, ja. Aber dieses Angefasstsein von der Leistung, dieses ehrliche Wütendsein auf das, was er da gesehen hat, das gefällt mir als Duisburger ganz gut, ne? Weil wir tragen ja auch eher das Herz auf der Zunge. Ja. Ja, und das passt für mich ganz gut. Davon abgesehen, diese Schlitzohrigkeit, auch mal, vielleicht bewusst, manchmal, vielleicht unbewusst, kann ja sein, dass es wirklich noch zu spontanen Entscheidungen manchmal vorkommt, die Presseleute so ein bisschen anzuflunkern. Da kann ich gut mit leben, als Fan vor allen Dingen. Und ich glaube auch die Kollegen, die Print-Kollegen können auch damit leben, ne? Die schreiben halt, was dann gesagt worden ist und lassen sich auch gerne mal überraschen, würde ich einfach mal behaupten. Können wir ja nächste Woche mal mit Dirk Retzlaff drüber reden, der besucht uns nämlich in der nächsten Folge.
Oh ja, da freue ich mich.
Jetzt ist es so, du hast den Sieg eingefahren und wenn wir drauf schauen, 10 Spiele, um diese kleine Bilanzrunde mal abzuschließen, 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Dadurch, dass wir jetzt in letzter Zeit so viel verloren haben, wirkt das wieder wie eine Krise, wenn man sich das auf dem Papier mal anguckt. 12 Tore, 11 Gegentore übrigens, um das abzuschließen. Eigentlich sind wir ziemlich ausgeglichen unterwegs und stehen dementsprechend auch auf einem ausgeglichenen 10. Platz, ne?
Ja, absolut Mittelfeld. Mehr Mittelfeld so. Geht in der dritten Liga nicht. Das jetzt kann man natürlich sagen, man kann jetzt muss man natürlich gleich in beide Richtungen gucken. Ich würde weiterhin als etwas pessimistischer Fan würde ich natürlich sagen, guckt weiter lieber nach unten als nach oben. Uns haben viele Spiele zuletzt gezeigt, dass uns immer wieder Grenzen aufgezeigt wurden. Ja. Natürlich immer wieder auch mit Ausfällen, mit Ausfällen, die für uns ganz, ganz krass sind, wie ein Mai oder ein Stoppelkamp. Aber ich glaube nicht, wenn ich jetzt auch an die letzte Saison denke zum Beispiel, dass wir, oder es ist auch, da spricht natürlich wieder Hoffnung mit, dass wir so in den Abstiegsstrudel geraten, wenn wir so weitermachen. Es kann immer wieder mal schlechte Spiele geben, wir sollten uns davon aber nicht runterziehen.
Das kannst du dir leisten.
Na genau, dass du dir halt auch mal einen Scheißtag auf gut Deutsch leisten kannst.
Ja. Und ich glaube, dass die schlechte Stimmung nach dem Niederrhein-Pokal aus, die war ja auch diesen Schlappen in Folge geschuldet. Ich glaube nicht, dass der Kredit der Mannschaft halt komplett aufgebraucht ist. Mhm. Du hast dir jetzt wieder viel geholt, hast gewonnen und wenn du jetzt gegen Elversberg verlieren solltest, wirst du, glaube ich, nicht vom Platz geboot am Ende. Ne? Elversberg, ohne Scheiß, da konnte man am Anfang noch sagen, ja, ist ein Underdog, die leben von dieser Aufstiegs-Euphorie und davon, dass die ein eingespieltes Team sind, aber die sind halt so gefährlich. Klar, jetzt gegen Fair gestolpert zuletzt, können wir gleich gerne noch drüber reden, aber...
Kennt man.
Ja, wer fühlt, wenn nicht wir? Ja, aber die sind halt saugefährlich. Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht mit dem Schlechtreden anfangen, das ist ja deine Aufgabe hier in diesem Podcast. Gibt's auch viel Perspektive, finde ich, wenn man sich die aktuelle Pressekonferenz der Zebras anguckt. Da gibt's schon viel, was Hoffnung macht. Eine Person, die auch in den letzten beiden Spielen schon überzeugt hat, Mogultai, ne, guter Junge. Und in der PK war ein Thema, wie geht er mit so jungen Spielern um, hat ein Kollege gefragt. Muss aber nicht aufpassen, dass man den nicht verheizt, muss man ihm seine Grenzen aufzeigen. Wir können uns einmal kurz anhören, was hat Thorsten Ziegner zu Mogultai zu sagen.
Es ist jetzt nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass bei Baran der Akku alle wäre. Ja, aber man muss natürlich darauf achten, bei so jungen Spielern, die noch nicht so lange im Männerbereich dabei sind, dass die Belastung komplett eine andere ist als eben im Jugendbereich, auch wenn es der höchste Jugendbereich ist. Und dort müssen wir einfach immer ein Auge drauf haben, dass der Junge Spaß weiterhin am Fußball hat, dass er sich nicht zu viele Gedanken macht, dass er vor allen Dingen körperlich ordentlich in Schuss bleibt. Und da haben wir einfach das Auge drauf. Und da gebe ich recht, solange wir das Gefühl haben, dass er unbeschwert, dass er mit einer vollen Energie spielen kann, gibt es keinen Grund, dort irgendwie vorsichtig zu sein und Angst zu haben, ihn zu verhetzen.
Also klares Bekenntnis zu Mogultai. Wie hörst du das? Wie interpretierst du das, was Ziegner sagt? Der ist jetzt erstmal gesetzt.
Davon gehe ich mehr oder weniger aus. Auch wenn Hoppys Lieblingsbegriff Belastungssteuerung da so ein bisschen durchscheint.
Lass den das nicht hören. Er schreibt uns eine böse Mail.
Klar, Ziegner möchte natürlich nicht, dass wir dasselbe erleben wie bei einem Jander. Auch wenn einem Jander natürlich jetzt schon ein bisschen länger bei den Profis dabei war, glaube ich, dass man trotzdem aufpassen muss, dass in der, gerade in so einer Knochenmühle wie der dritten Liga, viele Spiele, dann teilweise auch viele tiefe Plätze, ne, nicht immer die besten Spielvoraussetzungen, dass du da jetzt nicht sofort so einen jungen Kerl und auch mit seinem Körper, der sich ja auch nach und nach erst an diese Belastung anpassen muss, dass du den, wie gesagt, verheizen ist nicht der richtige Begriff, weil du musst ihn ja spielen lassen. Also die Jugendmannschaften spielen ja auch schon auf sehr hohem Niveau und auch da wird auch nicht zimperlich miteinander umgegangen.
Ja.
Aber es ist
nochmal eine andere Körperlichkeit
trotzdem. Es ist nochmal eine andere Körperlichkeit, wenn du auf einmal gegen einen Anfang oder Mitte 30-Jährigen.
Stell dir mal vor, du spielst gegen Sebastian May auf einmal. Genau. So einer läuft in der U19 ja eher selten rum.
Ganz genau. Mit allen Wassern gewaschen, der auch nochmal weiß, wo er dir wehtut, ohne dass der Schiedsrichter ihm dafür rot zeigt.
Ja, das ist es halt. Das sind so kleine, aber feine Unterschiede.
Und ich glaube, da hört man Ziegner schon raus, dass er versucht, das möglichst irgendwie abzuschirmen. Das kann er natürlich nur bis zu einem gewissen Teil, aber ja.
Aber Mogultai fehlt offensichtlich ja das Selbstbewusstsein nicht, sich auch in diesem Herrensport zu behaupten. Das hast du gegen Oberhausen schon gesehen. Wir haben drüber geredet, wenn er sich die Bälle für die Standards schnappt. Und auch so, ich finde, die Körpersprache von dem ist ganz klar, ich will hier mitmischen und ich habe jetzt keinen Schiss, da mal mich auch mit einem Gegenspieler anzulegen. Ja.
Gegen Halle, absoluter Lichtblick, absolut. Macht richtig Spaß, der Junge. Ich freue mich riesig, dass er dabei ist. Und ich freue mich auch total auf die nächsten Spiele. Ich bin total gespannt, was wir von dem noch sehen werden.
Und es gibt ja noch einen weiteren Lichtblick.
Ja, Rolf Fenscher ist im Aufbautraining nach wie vor, aber jetzt schon teilintegriert in die Mannschaft. Er wird dann, so hoffen wir zumindest, in der kommenden Woche komplett ins Mannschaftstraining einsteigen, sodass er dann logischerweise auch eine Option wäre. Allerdings immer mit dem Wissen, dass er eine ganze Weile eben jetzt keinen Fußball gespielt hat, wenig Spielpraxis hat, aber er ist dann wieder voll belastbar. Kaspar Jander ist seit Anfang dieser Woche wieder vollständig im Mannschaftstraining. Und da müssen wir einfach sehen, wie sich das entwickelt.
Sagt Thorsten Ziegner zu Kaspar Jander. Rolf Fälscher jetzt auch nach langer Verletzung wieder auf dem Weg der Besserung. Das Lazarett wird langsam leerer.
Ja, das freut mich natürlich riesig. Ich möchte erstmal auf Zweitgenannten ansprechen. Was ist denn da los?
Wunderheilung.
Was für ein Heilfleisch hat der Mann denn? Unglaublich. Also ich freue mich natürlich riesig. Da ging meine Einschätzung jetzt zu Anfang unserer Podcast-Reihe ja komplett daneben.
Auch die des Vereins, aber dann, ne?
Ich habe halt wirklich gedacht, so in der Hinrunde, auch ne, von wegen WM in Katar etc. pp., kurze Hinrunde, den sehen wir jetzt nicht mehr auf dem Platz, leider. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall B-Lösungen finden. Ja. So deutlich muss man es ja leider sagen. Ja, super. Und es ist ja nicht, dass er hat gesagt Mannschaftstraining, ne? Nicht von wegen hier Lauftraining.
Individuelle Einheiten, nein, Mannschaftstraining. Es gibt auch Videomaterial tatsächlich schon, wenn ihr auf die Facebook-Seite des MSV Duisburg mal schaut, man sieht ihn wieder in Bewegung, den jungen Hoffnungsträger des Meidericher Spielvereins, ja.
Okay, wow. Also, was glaubst du? Ich glaube nicht, dass er jetzt schon eine Option ist.
Das wäre krass. Nein.
Vielleicht schon, hat er schon einen Kaderplatz? Also hat er schon einen Platz auf der Bank?
Ich fände es überragend und wirklich auch einem Wunder gleichend, wenn der auf der Bank säße. Mhm. Aber wenn man das interpretiert, was Ziegner sagt, könnte, muss nicht, ne?
Ja, ich bin gespannt.
Sind wir auch sehr gespannt. Und bevor wir nochmal Elversberg uns ein bisschen genauer anschauen, was ich auch interessant finde, wenn du jetzt Alabakir zurückkommt und du dann mal schaust, der MSV Duisburg hat sich vor Jahren auf die Fahne geschrieben, wir wollen Ausbildungsverein sein. Ja. So, ich hatte immer ein Problem, das eindeutig zu erkennen. Klar, Lukas Daschner haben wir erfolgreich großgezogen, sage ich immer. Ist jetzt auch bei Pauli, seit Jahren, hatte ja damit Verletzungen zu kämpfen, jetzt aber wieder ein bisschen besser in der Spur. Mhm. Ich sehe das jetzt auf dem Platz. Wenn du dir überlegst, wenn Alabaki auf dem Platz steht, Kaspar Jander, Mogultai, Vincent Müller ist, glaube ich, auch noch nicht so alt. Ja, nee, also hast langsam wirklich diesen Mix aus Blutjung. Kölle hat ja auch als Profi jetzt im Prinzip debütiert mit dem MSV. Ja. Also du hast langsam, ich sehe
Marvin
dieses...
Marvin Sänger ist erst 22.
Mega jung noch.
Ein Hetfer, der natürlich, wo ich natürlich noch nicht weiß, wie die Entwicklung hingeht. Der ist auch erst 19.
Aber ich sehe das in den vergangenen Jahren mehr und mehr, dass der MSV diesen Stiefel wirklich durchzieht. Und wenn es jetzt noch erfolgreich ist sportlich, dann bin ich happy. Das ist cool, dass man, weil letztendlich guck dir in der Bundesliga Clubs an, die erfolgreich sind, ohne die Kohle fett zu haben. Guck dir Freiburg an. Die machen es ja genau so. Ja, die ziehen sich qualitativ hochwertigen Nachwuchs ran, eben weil sie wissen, finanziell können wir mit dem FC Bayern nicht mithalten. Und das geht auf. Ja, das geht in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf. Warum soll es nicht für den MSV Duisburg in kleinerem Maßstab auch funktionieren?
Ja, natürlich. Das sollte auch mehr und mehr, also das sollte auch schon seit längerer Zeit unsere Philosophie sein. Wir haben ein 3-Sterne-NLZ, ne? Ja. Nachwuchsleistungszentrum.
Ja.
Da haben wir ja auch mit Hobby so ein bisschen drüber geredet. Ich finde, es ist noch Luft nach oben, was unsere Durchlässigkeit angeht. Ne? Also wir haben jetzt gute Beispiele mit einem Mogultai, mit einem Hamza Anhari. Ja,
du hast halt keine U23.
Genau. Ne? Der Sprung ist größer. Ja. Der Sprung von A-Mannschaft, von A-Junioren, ne, zu unserer ersten Mannschaft.
Ja,
ne?
Auf der anderen Seite musst du natürlich nicht, wie zum Beispiel bei Freiburg, vom NLZ in die Bundesliga springen.
Ja.
Ne? Aber du hast recht. Also, dass die U23 abgemeldet worden ist, hatte mit Sicherheit Gründe. Aber für die jungen Spieler ist es nicht leichter geworden.
Freiburg hat ja die dritte Liga noch dazwischen.
Ja.
Das ist ja der große Plus. Wir haben nur die dritte Liga.
Ja. U19, dritte Liga.
Ja.
Ja. Ja, bei Freiburg ist die Ausgangslage eine andere. Der Vergleich hinkt natürlich auch.
Natürlich.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will damit.
Ja.
Ne? Man sieht ja, dass es funktioniert. Dass Erfolg, dass gute Nachwuchsarbeit dich auch sportlich im Profibereich belohnen kann.
Ja.
Na? So, wir spielen gegen Elversberg.
Mhm.
Leverkusen-Killer im DFB-Pokal, in der Liga sehr erfolgreich, 10 Spiele natürlich auch gemacht und du wartest immer noch auf dieses Aufsteiger-Down, ne, das es bei Victoria Berlin zum Beispiel gab.
Das gab es aber bei Victoria Berlin, um ganz kurz, das gab es auch erst später.
Ja,
Victoria Berlin ist erst wirklich zur Rückrunde letztes Jahr dann wirklich ja komplett
abgekackt. Ist die Frage, ob das auch bei Elversberg passieren wird.
Mm.
Lässt sich, glaube ich, jetzt noch nicht beurteilen.
Mm.
Wir treffen auf jeden Fall Stand jetzt auf einen bärenstarken Gegner. Aufsteiger
absolut
hin oder her.
Ja.
Thorsten Ziegner hat ja auch gesagt, guck auf die Tabelle. Leute, guckt auf die Tabelle. Ja, das sind die Favoriten in diesem Spiel. Ja, das heißt, wir als MSV Duisburg gehen da nicht als Favorit rein.
Ja, sehe ich genauso.
Sehe ich auch so, hat er recht. Ist super objektiv analysiert. Wir können mal kurz uns ein paar Sekunden zu dem anhören, was er zu Elversberg gesagt hat.
Aber ein typisches Drittligaspiel eben, wo es eng zugeht.
Da ging es gegen Verl.
Entscheiden. Und die haben in dem Spiel die Verler für sich genutzt und die Elversberger eben nicht. Und trotzdem gibt jedes Spiel, was Elversberg bestritten hat, was uns dann auch die Videoanalysen zeigen werden in den nächsten Tagen, er gibt jedes Spiel die Möglichkeit zu sehen, wo gibt's Schwächen. Ja, ich glaube, jede Drittligamannschaft hat nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen und so auch Elversberg. Und die versuchen wir natürlich dann auszunehmen.
Ziemlich allgemeingültige Aussage.
Absolut.
Er hat viel in der Pressekonferenz viel davon geredet, dass sie halt jetzt intensiv sich noch Videos anschauen werden. Also Videoanalyse. Fakt ist, dass da ein starker Gegner kommt. Was haben wir gegen die in der Hand, Tim?
Was haben
wir fahren zu einem starken Gegner, nicht also du weißt, was ich
genau.
Meine.
Ja,
der
Gegner alles kommt gut, ja alles gut, alles
ja,
gut.
Ja, komm.
Was haben wir gegen die in der Hand? Die Bilanz von Elversberg spricht zumindest für sie, was diese Saison angeht, mit 7 Siegen und nur 2 Niederlagen. Was gegen sie spricht, die 2 Niederlagen haben sie auf jeden Fall zu Hause kassiert. Und die letzte halt jetzt gegen Verl. Gegen Verl muss man aber sagen, Verl spielt anders als wir. Verl spielt dann teilweise super eklig mannorientiert, macht dann wirklich Zerstörerfußball und guckt, dass sie vorne die Chance nutzen. Das ist nicht unser Credo, was Fußballspielen angeht. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin nervös vor diesem Spiel, weil ich Angst habe, dass uns das Gleiche widerfährt wie in der Mannschaft, wie 1860 zum Beispiel.
Die sind über Elversberg gestolpert.
Die sind nicht nur gestolpert, die sind von denen überrannt worden. Warum? Ja. Weil Elversberg das total geil findet, wenn eine Mannschaft kommt, die selber auch Bock hat, zu Fußball zu spielen.
Mhm.
Die nicht einfach nur sagt, okay, wir gucken jetzt erstmal, was ihr anzubieten habt, hier, nehmt mal den Ball und wir schauen einfach. Deren Umschaltspiel ist halt nämlich echt super. Das geht super schnell nach vorne. Immer gerne schnell durch die Mitte, super vertikal, wenig Station. Da ist ein Tore Jakobsen zum Beispiel, der bei Magdeburg auch schon gespielt hat, seit dieser Saison bei denen spielt. Das absolute Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, der ganz schnell schafft, Umschaltmomente zu kreieren. Dann hast du die rechts und links außen mit Manuel Fall und Yannick Rochelt, die zusammen schon 10 Vorlagen haben und 6 Tore. Das ist schon eine Hausnummer. Dementsprechend muss ich einfach sagen, hoffen wir einfach auf unser Taktikschlitzohr Thorsten Ziegner. Wenn du mich fragst, was wir in der Hand haben.
Standards.
Standards auf jeden Fall. Das,
da sind sie, da schwächeln sie, ne?
Der hat Elversberg in dieser Saison bereits 4 geschluckt und wir noch keins. Und die sind halt kopfballtechnisch total schwach.
Also, das ist, kommt uns zugute.
Ja, genau.
Na, also wenn sich diese Standardstärke, und ich will es immer noch nicht ganz glauben, hau mich, schlag mich, ich glaube, ich träume, immer wenn der MSV aus einer Standardsituation Tor schießt, diese Saison, bin ich so, hä? Das ist doch gar nicht erlaubt.
Ja.
Ne? Aber es ist so, wie es ist und es ist kein Traum. Vielleicht können wir uns da was rausholen. Worauf wir achten müssen, ist, glaube ich, in der Anfangsphase nicht direkt eins zu kassieren. Ne?
Ja, fast die Hälfte ihrer Tore hat die Elversberger Mannschaft in der ersten halben Stunde erzielt.
Also, die haben Bock. Die gehen mit viel Lust auf den Platz.
Die nutzen halt häufig diese Anfangsmüdigkeit aus von Mannschaften. Und das da sehe ich auch wieder so eine Parallele zu unserem 1860-Spiel. Da haben wir nämlich auch so die erste halbe Stunde ganz gut verschlafen.
Also, wir müssen wach sein. Wir müssen diese Drangphase zu Beginn der Elversberger überleben, die es höchstwahrscheinlich geben wird. Die werden, also, die sind keine, die abwarten. Ist keine Mannschaft, die abwartet, sondern die gehen drauf. So, und dann hoffen wir, dass wir die eine oder andere Ecke rausholen oder vielleicht mal einen schönen, leckeren Freistoß aus einer tollen Position vor der 16er-Kante. Und dann kann das was werden, sagst du, Tim?
Fragst du mich jetzt indirekt nach einem Tipp?
Ja, nein. Ich weiß schon, ich drifte schon wieder in eine falsche Richtung aus. Wir haben ja gesagt, wir tippen nicht mehr. Mhm. Wir gucken uns dieses Spiel unvoreingenommen an. Ich werde nicht maßlos enttäuscht sein, sollte das nichts geben. Und sehe das auch so wie Thorsten Ziegner. Wir sind da nicht die Favoriten, ja. Aber wir haben gegen Halle wieder gesehen, wenn wir mal lochen, ist einiges drin. Und wenn wir mutig sind, ja. Und wenn wir das gegen Elversberg sehen, dann bin ich schon zufrieden. Ich weiß nicht, ob dein Anspruch da höher ist.
Ich hoffe einfach, dass wir nach dem Halle-Spiel, das jetzt so ein bisschen die Stimmung halt auch wieder Richtung positiv gelenkt hat, dass wir daran anknüpfen können. Ich gehe da mit dir. Es soll einfach darum gehen, dass man auf dem Platz sieht, dass wir nicht chancenlos sind, dass wir nicht überrollt werden und dass wir möglichst uns gut aus der Affäre ziehen.
Ja.
Das reicht mir. Okay, ich sage jetzt nicht, wohin ich tendiere. Okay, ja.
Gut, das also unsere Streifendienstfolge für heute. Ich bin froh, dass wir mal über einen Sieg reden durften und bin gespannt, wie die jungen Wilden beim MSV weitermachen. Vor allen Dingen bin ich gespannt, was Thorsten Ziegner mit Kaspar Janda macht. Wenn der wirklich schon kommt beim nächsten Spiel, dann muss ich mal bei dem anrufen. Der muss mir dann mal sagen, wie man Sportverletzungen so schnell abheilt. Tim, ich würde sagen, nächste Woche gleiche Zeit, ne?
Absolut gerne. Und ich hoffe wirklich sehr, dass der Fluch von Ex-Zebras, das muss ich nämlich noch ganz kurz loswerden.
Ich weiß.
Horst Steffen ist Trainer, Nils Ole Burg, kennen auch noch die Älteren unter uns, ist Sportdirektor da. Ne, wollen wir hoffen, dass das nicht ein schlechtes Omen ist.
Es steht immerhin kein Ex-Zebra auf dem Platz.
Ja, das stimmt.
Ne, also gut, wir sind guter Dinge, hör auf hier mit dem Pessimismus zum Schluss. So, Leute, habt noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Radio Duisburg.
Streifendienst 1902.